Studio B von und mit Irmgard Lumpini, Anne Findeisen und Herrn Falschgold. Herr Falschgold erinnert sich an Klassiker von Stanisław Lem. Wir hatten ja nichts früher. Und zur Schule sind wir eine Stunde gelaufen durch den Schnee in Sandalen. Ja, die 80er. Dann bekamen wir alle Monatskarten und der Schulweg führte per Straßenbahn über die Dresdner Haltestelle Otto-Franke-Straße. Die gibt es nicht mehr, denn in den 90ern wurde das Bundesland, in dem sich Dresden auf einmal wiederfand, von strammen bayerischen Revanchisten erobert und die trieben den linksversifften Zonis die Sperenzchen schon aus, ihre Straßen nach Kämpfern gegen den Revanchismus zu benennen. Selber schuld der Otto-Franke, dass er im KZ gelandet ist, depp der. Viel wertvoller für das Sachsenseele, so wurde es dekretiert, ist die Erinnerung per Straßenbenennung an Heinrich von Bünau aufgrund eines Familiengesetzes aus dem 12. Jahrhundert, gleich benannt und daher gerne verwechselt mit seinem Vater Heinrich von Bünau. Aber da das Geschlecht der Bünauer eigentlich aus dem Mansfeld kommt und sich dort Bruder und Schwester gern mal gute Nacht wünschen, schraubt man die Ansprüche an vernünftige Gesetzgebung herunter. Heinrich von Bünau, Sohn also, ein geheimer Rat am sächsischen Hof und bis zu seinem Tod um 1762 Verfasser von so werthaltigen Schriften wie die grammatikalisch abenteuerlich betitelte kurze, jedoch gründliche Informationen, was es um das Kur- und Fürstlichen Hauses Sachsen gerechtsamen an den verledigten Herzogtümern Graf und Herrschaften Jülich, Kleve und Berg etc. für eine Bewandtnüss habe. Und wem das zu trocken ist, dem kann man immer noch ganz nach bayerisch-katholischem Geschmack den Traktat Betrachtungen über die Religion und ihren itzig Verfall empfehlen. Dem Heinrich von Bünau, Sohn, also ist die Haltestelle der Bahnlinie 7, ehemals 8, in Dresden heute nachbenannt, die der junge Herr Falschgold damals, nach dem Krieg, täglich frequentierte, um trockenen Fußes zur Schule zu gelangen, indem er von der Linie 7 in östliche Richtung die Straßenseite wechselte, um mit der Linie 8 in westliche Richtung zurückzufahren, bevor sie nordwärts gen Übiger abbog, ein Umweg also, leicht zu vermeiden, indem er direkt am nordwärtsen Knick in die Linie 8 eingestiegen wäre, an der Haltestelle Rudolf-Renner-Straße, deren Name selbstredend auch geändert wurde, passenderweise in Haltestelle am neuen Annenfriedhof, ist die Kommunistensau doch lange tot. Man merkt, Opa erzählt vom Krieg und dabei ist der Grund für den doch eigentlich einen Umweg darstellenden Umstieg an besagter Haltestelle schon lange einem Dönerladen, einer Bäckerei, einer Bank und der Dependance eines Mobilfunkanbieters gewichen. Der nämliche Grund für Herrn Falschgolds Umweg trug den Namen Buch und Kunst und war der Laden, der auf dem Tisch im zweiten Raum hinten links, vorne auf der rechten Ecke immer einige Bände in schwarzen P-Objekt zu liegen hatte, mit jeweils anders signalfarbenem und in jeweils anders futuristischem Fond vermerkten Nachnamen des Schriftstellers. Lem. Drei Buchstaben wie ein Statement. Lem. Heute würden Autoren mit Namen wie Ingo Schulze oder Uwe Tellkamp Agenturen viel Geld bezahlen, um diesen Amazon-tauglichen Namen zu erfinden und mit hohlem Leben zu befüllen, wenn sich diese aufrechten Kämpfer gegen die Moderne dem nicht standhaft verweigerten. Stanisław Lem braucht das alles nicht, kam er doch aus Lemberg und hätte er es gebraucht, weil sein Name nicht Lem, sondern Bzyczyczewicz gehießen hätte, hätte er sich auch nicht verweigert, denn Lem liebte die Moderne und noch verrückter war er nach der Zukunft. So wie er Falschgold. Kein Wunder, ob der trögen sozialistischen Gegenwart zwischen Mangelwirtschaft und politischer Repression, würde der Dresdner Widerstandskämpfer Uwe Tellkamp seinem Protagonisten in den inneren Monolog schreiben. Wegen des Piloten pürkst du Idiot, würde Herr Falschgold dem Tellkamp erwidern, und du hast da was Braunes in der Nase. Jeden Tag also strich Herr Falschgold um den Tisch mit den schwarzen Paperbacks, wissend, dass er schon alle besaß und gelesen hatte. Einmal im Jahr jedoch leuchtete schon von der Bimmel-Eingangstür zu sehen eine neue Signalfarbe vom Tisch im zweiten Raum hinten links, vorne auf der rechten Ecke. Der neue Lem. Ein Festtag. Ein Jubel. Taschengeld auf die gläserne Zahlschale gezählt, lesen während der Unterrichtszeit. Näher war der junge Herr Falschgold dem Schwänzen nie gekommen. So ein guter. Der Vorteil einer schwarz-weißen Fernsehkindheit ist der Platz im Kopf für den fantastischsten Quatsch. Frei vom visuellen Overkill des Westfernsehens war das bildgebende Organ in Sachen Raumschiffe und Aliens in Dresden-Löbtau das Gehirn. Und dieses zu stimulieren, ließ sich Stanisław Lem an und schuf besagten Piloten Pirks, vorher schon Ian Tirri, erschickte die Menschheit als Gast in den Weltraum und ließ sie von den Sternen wieder zurückkehren. Übersetzungs- und zensurbedingt erschienen Lems Romane mit einem Delay von mehreren Jahrzehnten, was nur Vorteile hatte. Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse konnten die Fantasie Lems beim Schreiben und mich beim Lesen nicht bremsen. dass der Atmosphärendruck auf der Venus 90 Mal so hoch ist wie auf der Erde, wurscht, gelandet und rumspaziert wird. Da sich Zensoren wie Übersetzer chronologisch an Lems Werk abarbeiteten, ergab sich der glückliche Umstand, dass Lems Bücher mit meiner polytechnischen Ausbildung Schritt hielten. Sie wurden komplexer, künstlerischer, intellektueller, bis der Nachschub an schwarzem Paperback, bedruckt mit jeweils anders signalfarbenem und futuristischem Fond, versiegte und Hardcover-Büchern mit absurd hässlichen weißen Schutzumschlägen wich. Auch der Inhalt war nicht mehr Pop, er war Kunst, Essay und irgendwie langweilig. Aber das schien natürlich nur so. Wie man als Cure-Fan die 87er Platte Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me nicht hören, sondern anhören musste, musste man die Lems der 70er und 80er durchlesen, statt sie zu durchträumen. Man war schließlich kein Kind mehr. Der verrückte Ian Tirri aus den 50ern war in den 70ern auf einmal Professor auf einem futurologischen Kongress. Okay, Lem war dafür ganz offensichtlich auf Drogen, was wir damals ja gar nicht kannten, und so vermutete der junge Leser, dass der Lem ein bisschen wunderlich, vielleicht sogar verrückt wurde. In den 80ern war Tirri dann Philosoph und sprach auf einem Lokaltermin mit Popper und Feierabend, was für mich mit 15 ein Feindbild und eine Tageszeit waren. Entsprechend verwirrend war das Leseerlebnis. Aber kein Fiasko. Eher augenöffnend. Ich lernte, dass man ein Buch nicht zu 100% verstehen muss, um es zu genießen, etwas, was ich noch heute mit Vergnügen praktiziere. Es gibt nichts Schöneres als ein Buch, ein Bild, eine Band, die dich hoffnungslos überfordert. Da wird die Birne warm, der alte Besteckkasten fängt an zu klappern, die Tassen bekommen Sprünge. Stanislaw Lem war also meine literatorische Startrampe, und um das Bild mausetot zu schlagen, auf die kehrt kein Raumschiff und kein Leser je zurück, wenn die Reise nicht in einer Katastrophe enden soll. Also tastete ich mich neulich ganz, ganz vorsichtig an die Wiederlektüre heran und klappte fast jedes Buch nach 10 Seiten leise wieder zu. Stanislaw Lem ist, zumindest in den Übersetzungen, die ich mir damals, nach dem Krieg, vom Taschengeld abgespart habe, grauenvoll zu lesen. In den frühen Werken wie Gast im Weltraum oder Rückkehr von der Sterne ist der Satzbau barock, die Wortwahl zum Zähneklappern, die technischen Details bar jeden Sachverstandes. Sein heutzutage als Meisterwerk von Fangesang begleiteter futurologischer Kongress ist hauptsächlich der Beweis dafür, dass es LSD in den Ostblock geschafft hatte und dabei leidlich amüsant zu lesen, aber Douglas Adams ist 10-mal amüsanter. Mit den Spätwerken Fiasko oder der Flop kann ich wenig überraschend noch am meisten anfangen. Die philosophischen Probleme, die gewälzt werden, sind interessant, wenn auch immer etwas mit dem Holzhammer in den Scheitel massiert. Begriffe wie Neutronenhirn und Astrogator sind weitgehend verschwunden. Ja, das ist ungerecht. Wie soll man in den 50ern wissen, wie man in den 2010ern spricht? Aber es gibt sprachliche Abominabilitäten, die einfach sterben müssen. Selbst wenn man über diese Details hinwegsieht, hängt in allen deutschen Übersetzungen Lems irgendetwas schief. In den Frühwerken holpert und poltert es, zumindest für meine Ohren. Oder klingt dieser Satz aus Gast im Weltraum rund? Wie vom Wind zerzaust, in wilder Flucht in der ganzen Skala des Welkens, trieben herbstliche Blätter an den Wänden entlang. Sogar die Luft schien mir mit dieser herbstlichen Atmosphäre, die alle Tönungen von Gold und Bronze, vergilbendem Purpur und Scharlachrot ausströmte, gedrängt zu sein. In den Spätwerken, hier Fiasko, geschrieben 1986, ist die Sprache konziser, aber der Übersetzer kann nicht viel älter gewesen sein als ich damals. Dialog: Diese Landung hast du ja nochmal sauber hingekriegt. Es ging zu machen, warf der Pilot hin. Fazit: So wie man sich den Konzertbesuch von ostdeutschen Punkbands 30 Jahre danach sparen kann, das WM-Finale Deutschland-Italien von 1990 die Digitalisierung von VHS zu MP4 nicht lohnt, ist auch die Lektüre von Stanislaw Lem nur etwas für den betrunkenen Nostalgiker. Zu wünschen wäre mindestens eine Neuübersetzung, noch besser aber, und ich melde diese Idee hiermit zum Patent an, sollten Schriftsteller von konvoluten Wenderomanen zur Wiedergutmachung vom Arbeitsamt auf Basis Mindestlohn die sprachliche Überarbeitung von utopischen Romanen, die aus der Zeit gefallen sind, auferlegt bekommen. Uwe, Ingo, lest doch schon mal Gast im Weltraum.